Wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch was mitgebracht, was zum Schmunzeln. Mögt ihr gerne schmunzeln?
Ja.
Na gut, für die, die das mögen. Ein Richter sitzt neben einem älteren Herrn im Flugzeug. Er denkt, dass er wesentlich intelligenter sei als der ältere Herr und schlägt ihm ein Spiel vor, um sich die Zeit während des Fluges zu vertreiben. Der hat nicht sonderlich viel Lust. Als der Richter sagt, für jede Frage, die Sie mir nicht beantworten können, zahlen Sie mir 5 Euro. Wenn ich eine Ihrer Frage nicht beantworten kann, zahle ich Ihnen 500 Euro. Das weckte das Interesse des älteren Herrn und er stimmte zu, mitzuspielen. So fragte ihn der Richter, wie weit ist die Entfernung zwischen Erde und Mond? Der ältere Herr zieht einen 5-Euro-Schein raus und gibt ihn dem Richter. Nun ist er an der Reihe und stellt dem Richter folgende Frage. Was geht mit 3 Beinen den Berg hinauf und kommt mit 4 Beinen den Berg wieder hinunter? Der Richter beginnt zu überlegen. Er holt sein iPad heraus und googelt im Internet diese Frage. Dann ruft er alle seinen klugen Freunde an und versendet E-Mails, um der Frage auf den Grund zu gehen. Nach einer Stunde gibt er auf. Er weckt den älteren Herrn und reicht ihm einen 500-Euro-Schein. Dieser steckt ihn ein und schläft wieder ein. Irritiert weckt der Richter ihn wieder und fragt, was es denn nun sei, dass mit 3 Beinen den Berg hinauf und mit 4 Beinen vom Berg wieder hinabkommt. Daraufhin zieht der ältere Herr eine 5-Euro-Note aus der Tasche und gibt sie dem Richter. Einen habe ich noch. Erstmal muss ich fragen, haben wir Bayern hier bei uns?
Jo.
Vergib mir im Voraus, okay? 3 Bayern und 3 Hessen fahren zu einer Reihe von Bundesligaspielen. Hierbei beobachten die Bayern, wie die 3 Hessen am Bahnhof nur eine Karte kaufen. Die 3 Bayern fragen, wie sie das denn machen, mit nur einer Karte in die nächste große Stadt zum Spiel zu kommen. Seht und lernt, war der Kommentar der Hessen. Die taten folgendes. Sie zwängten sich zusammen in eine Toilette und schlossen zu. Und als während der Fahrt der Schaffner an die Tür klopfte, die Fahrkarten bitte, öffneten sie die Tür einen Spalt und reichten die eine Fahrkarte nach außen, die der Schaffner dann lochte. Begeistert beobachteten das die Bayern, die sich für die nächste Fahrt auch nur eine Karte kauften. Die Hessen jedoch stiegen ohne Karte in den Zug. Wieder wurden sie von den Bayern gefragt, wie sie denn ohne eine Karte zu dritt mit dem Zug fahren würden. Schaut zu und lernt, war auch nun wieder ihre Antwort. Wie zuvor quetschten sich nun die 3 Hessen in die Toilette und schlossen die Tür. Daraufhin taten es ihnen die Bayern nach. Sie quetschten sich zusammen in die gegenüberliegende Toilette und schlossen die Tür. Danach öffneten die Hessen die Tür und einer ging rüber und klopfte. Fahrkarten bitte! Das hat übrigens nichts mit dem Thema heute zu tun. Meine wichtigsten Lektionen, Teil 4. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vorletzten Sonntag war es, haben wir uns den dritten Teil angeschaut und da waren 3 meiner Lektionen dabei. Die hießen, erkenne die Autorität als Segen. Vielleicht erinnert ihr euch, Gott alleine ist meine Quelle und die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Ich hörte gestern eine Geschichte, eine tragische Geschichte, von einem 68-jährigen mehrfachen Weltmeister im Gewichtheben. Der Mann war ein Schrank, ich habe ihn persönlich kennengelernt, ein Schrank von einem Mann, groß, breit, sportlich, rauchte nicht, trank wenig, lebte gesund. Und dann, vor weiß nicht, 2, 3 Wochen, wie lange ist es her? Vor einer Woche war er beim Essen und während er noch kaute, fiel sein Kopf zur Seite und er war tot. Lungenembolie. Das Wort haben wir heute schon mal gehört, erinnert euch? Der junge Mann, für den wir eben gebetet haben, der hat sich, ist durch raus aus der Falle hier zur Gemeinde gekommen und hat sich letzte Woche hier bekehrt. Hat klare Sache mit Gott gemacht. Und er hat damit das getan, was wir im letzten Teil durchgenommen haben. Er hat Gott als seine Autorität angenommen und erkennt sie an und respektiert ihn. Er hat ihn zu seiner Quelle gemacht und er hat herausgefunden, dass die Richtung wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Er war auch vorher mit viel Geschwindigkeit unterwegs, aber in die falsche Richtung. So, er hat diese drei Dinge verändert und er hat das, wovon ich jetzt gleich reden möchte, dadurch für sich empfangen. Er hat ein Bild der Hoffnung in sich empfangen. Man kann nicht sagen entwickelt, weil das ist ein Geschenk. Du erhältst es in dem Moment, wo du wirklich ganze Sachen mit Gott machst. Ich meine nicht ein Gebet nachsprichst, das ist leicht, das kann jeder tun. Sondern wenn das Gebet tatsächlich das ist, was ich will und wozu ich mich entscheide. Also ich wirklich, das Wort muss ich betonen, wirklich eine ganze Sache mit Gott gemacht habe. Und das Kreuz ab diesem Moment mehr ist als ein Symbol. Es ist dann mein Umschlagplatz für mein Leben. Ich gebe ihm alles, was ich habe und empfange alles von ihm, was er hat. Und bei dem Geschäft hat noch niemand verloren, außer ihm. Jeder gewinnt, weil da ist kein Vergleich. Und er kann nicht verlieren. Wir glauben, dass er geheilt wird und dass diese Lungenembolie sich auflöst. Ich habe da großen Glauben für und ich weiß, dass Gott diese Dinge liebt zu tun. Aber wisst ihr, selbst wenn es anders ausgehen würde, wüsste ich, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Diesen Weltmeister werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen. Der hat seine Meisterschaft gehabt, der hat es nicht Jesus nachgefragt. Vielleicht hat er es nie gehört. In der Dringlichkeit und der Klarheit, wie wichtig das ist, diese Entscheidung zu treffen, solange man atmet. Wer denkt schon, dass mit 68 das Leben vorbei ist? Wer denkt, dass es mit 47 vorbei wäre? Oder noch früher? Und doch haben viele von uns das schon mitbekommen in ihrem Umfeld, dass Leben manchmal sehr viel schneller vorbeigeht, als man das erwartet. Der Tod klopft in der Regel nicht an, ist auf einmal da. Ein Unfall, eine Krankheit, irgendwas. Ich bin froh, dass wir als Christen hier noch ganz andere Wege kennenlernen dürfen, wie wir da rauskommen, als nur das, was die Welt ohnehin bietet. Gute Ärzte, Medizin, das sind alles gute Dinge. Aber Gott ist größer als das. Und wir haben hier in dieser Gemeinde genug Wunder erlebt, um damit dicke Bücher zu füllen, wie Gott wirkt jenseits dessen, was eigentlich möglich wäre. Mein erster Punkt ist dementsprechend, ich habe es gerade genannt, das Bild der Hoffnung entscheiden. Das ist auch mein längster Punkt heute, da möchte ich mich ein bisschen mit aufhalten. Weil das ist eine Lektion, die habe ich so tief gelernt, dass ich sie nie mehr missen möchte. Diese Lektion hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. In vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, wenn das deine Vision wird oder du heute diese Lektion für dich zumindest zum Teil ergreifen kannst, dann kann die einen Unterschied machen für den ganzen Rest deines Lebens. Im Hebräerbrief heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, auf Hoffnung. Der Glaube ist eine Zuversicht auf Hoffnung, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich möchte euch Hoffnung definieren. Hoffnung ist eine intensive, eine weißglühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. Und jetzt frag dich doch mal kurz, wenn dich jetzt einer im Fernsehen sofort interviewen würde und sagen, was ist denn deine Hoffnung? Was passt hiermit überein? Welche Hoffnung ist wirklich da? Ich meine nicht, welcher Wunsch? Wunsch ist was ganz anderes. Traum, selbst Vision ist noch was anderes. Hoffnung ist was sehr klar Abgrenzbares. Wo hast du eine weißglühende Erwartung, dass es kommt, dass es geschieht, dass es eintrifft?
Erweckung in Deutschland.
Wow. Das ist eine schöne Hoffnung. Ich teile sie mit dir. Ja. Und doch muss ich mich manchmal fragen, wie heiß ist sie denn in mir? Manchmal beobachte ich, bei mir, bei dir nicht, bei mir. Manchmal beobachte ich bei mir, wie der heiße Hoffnung von gestern morgen nur noch warm ist. Wo ich sagen muss, ha, ich tue Buße, echt? Das ist oft der Weg, der einzige, den ich kenne. Das tut mir leid, ich habe das aus den Augen verloren. Ich habe mich gerade mit so anderen Dingen so viel beschäftigt, die gar nicht so wichtig waren. Kennt ihr das? Ja. Nur das tägliche Allerlei, was einen so beschäftigen kann, dass man die wirklich wichtige Sache, die Stoßrichtung des Lebens aus dem Augen verlieren kann. Und wenn man das zu lange macht, dann kann man diese Frage nicht mehr beantworten. Nur noch negativ. Ich erwarte, dass ich mal lange, lange krank liege, bevor ich sterbe. Einige würden da jetzt eine Unterschrift drüber setzen können, wenn sie ehrlich wären. Ich sage nicht, dass ihr das wollt. Ich rede von dem, was ihr erwartet. Wir werden zu dem, was wir anschauen. Maria, stell dich doch mal kurz. Maria Bob, eine Schwester im Herrn, mit der ich mich zusammen habe taufen lassen vor 26 Jahren oder so. Schaut ihren Haarschnitt an. Dankeschön. Und jetzt die drei Töchter. Steht doch bitte mal auf. Alle drei. Sind alle drei hier? Melli? Wo ist Melli? Melli. Schaut euch den Haarschnitt an. Dankeschön. Okay, ich könnte jetzt meine Tochter und meine Frau aufstehen lassen. Ich würde den anderen Haarschnitt sehen. Wir werden zu dem, auf was wir schauen. Die Hoffnung, das Bild, was wir haben, wird oft sehr unbewusst geprägt. Gar nicht so drüber nachdenken. Wahrscheinlich haben die drei noch nie darüber nachgedacht, dass sie zufällig denselben Haarschnitt haben wie ihre Mama. Und sie würden sich jetzt auch dagegen wehren, wenn sie das können, und sagen, ja, man ist schon ein bisschen anders. Amen. Und alle drei unterschiedlich und doch ähnlich. Okay, kann man das stehen lassen? Nicken, keine Steine, danke. Okay, noch eine Bibelstelle. Oder anders gesagt, dieselbe Bibelstelle aus einer anderen Übersetzung. Mein Freund Manfred Roth hat ja das Neue Testament Roth übersetzt, eine Übertragung aus dem Griechischen, die, ich finde, das noch schöner ausdrückt, was wir jetzt in Hebräer 11, 1 gelesen haben. Glaube aber, sagt er, ist eine Grundlage und Verwirklichung, eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Der Glaube ist eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Das heißt, der Glaube bringt das zustande, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, Faktoren und Tatsachen, die man nicht sieht. Möglicherweise bekommst du gerade ein ganz anderes Bild auf den Glauben selbst. Lass uns das mal bildlich darstellen. Bilder sind gut, prägen sich ein. Samuel kam eben um die Ecke und sagte, was machst du denn da? Er mag Eisenbahn. Wenn die Lokomotive der Glaube ist, was zieht der Glaube? Richtig. Der Glaube zieht immer die Hoffnung. Oder anders ausgedrückt, der Glaube zieht immer das, was wir eigentlich wirklich erwarten. Das, wo wir heißglühend überzeugt sind, dass es kommt, dass es eintrifft, dass es passiert. Jetzt könntest du zu Recht fragen, ja, aber das könnte doch auch was Negatives sein. Ja, und genau da ist die Krux. Habe ich, bewusst oder unbewusst, eine negative Erwartung von dem, was kommen wird, hängt das Ding tatsächlich an meinem kostbaren Glauben und kommt zustande. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, der Glaube ist ein Diener. Der dient dir. Das ist wie eine Macht, die dir zur Verfügung gestellt wurde, um Dinge zu ziehen. Aber wir hängen an, was sie zieht. Und in diesem Container, in diesem Waggon, da sind die Dinge drin, die du tatsächlich hoffst. Ist da ein langes Leben drin? Prüf nach. Ist da ein gutes Leben drin? Ist da Gesundheit und Kraft drin? Ist da eine lebenslange Ehe drin? Ist da drin, dass du für diese Welt hier einen Unterschied machst? Ist da drin, dass dein Leben zählt für Menschen in deiner Umgebung? Ist da drin, dass du ein Vermächtnis hinterlassen wirst, selbst wenn du gegangen bist, was so kostbar ist, dass noch Generationen nach dir von dir erzählen werden, weil du für ihr Leben einen wesentlichen Unterschied gemacht hast? Und so weiter und so weiter. Ist das drin? Oder sind da Katastrophen drin? Das geht nämlich genauso auch andersrum. Was ist in deinem Hoffnungsballon? Erfolge, Segnung, größter Segen? Oder ist dein Waggon leer? Ich möchte nicht, dass hier jemand depressiv rausgeht heute. Sollte dein Waggon leer sein, er ist sehr einfach zu füllen. Im Zweifel nimmst du deine Bibel und fängst an zu lesen. Vor allem im Neuen Testament vielleicht am Schlagpunkt. Oder liest dir 5. Mose 28 durch, so die ersten Verse. Die Segnung, die Gott für dich beschlossen hat, dass du sie haben sollst. Und dann kannst du anfangen zu sagen, boah, das steht da drin. Cool. In Waggon. Heilung steht da drin. Ja, ist für mich. Da steht sogar Wohlstand. Mir darf es finanziell gut gehen. Mir darf es in meiner Ehe gut gehen. Die Beziehungen sollen heil sein. Kommt alles in den Waggon. Und die Dinge im Waggon sind gut, wenn man sich sie immer wieder vor Augen führt. Die Bibel nennt das Proklamieren. Wir sprechen die Dinge aus, die wir tatsächlich haben wollen und wo wir wissen, das Wort Gottes finanziert sie gegen. Es ist nicht nur ein Wunsch von mir, sondern es ist etwas, was ich in der Schrift finde. Und da stehen so viele Sachen drin. Jemand hat mal 30.000 Verheißungen gezählt. Also ich bin sicher, da ist was für dich dabei. Aber was ist, wenn da ein Bild der Verzweiflung und der Angst mit drin ist? Ich glaube, die meist verbreitetsten Gemälde der Angst in den Herzen, das Bild im Herzen, negative Hoffnung, ist Minderwertigkeit, Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit, Versagen, Menschenfurcht, Todesangst, die Mutter aller Ängste. Da sind verpasste Gelegenheiten drin, enttäuschte Erwartungen. Auch die Dinge können drin sein. Und für viele Menschen sind das die Inhalte der Waggons, die die Glaubenslokomotive zieht. Angst fährt den Berg hinab, nicht hinauf. Und Angst zieht Bilder der Verzweiflung. Und die können sehr vielfältig sein. Ich bin sicher, jeder von uns hatte diese Bilder schon. Vielleicht hat er auch gerade eins vor Augen. Und dann ist die Lokomotive eben nicht mehr Glauben. Dann wird Glauben zum Gegenpol. Diese beiden großen Mächte im Universum, Glauben und Liebe. Also Glauben, Liebe und Angst und Verzweiflung auf der anderen Seite. Dann zieht Angst auf einmal mein Leben. Dann bin ich nicht mehr frei, nicht mehr bestimmt von dem, was Gott will, sondern von dem, was meine Angst mir vorgibt. Wir wissen, Angst vom Wesen her ist negative Hoffnung. Das Gegenteil. Angst erzeugt in dir ein Gefühl des Besiegtseins. Und so wie Glaube in dir ein positives Bild aufbaut, so macht Angst das Gegenteil. Es baut ein negatives Bild. Glaube kann nur das abholen, was deine Hoffnung ihm zeigt. Und es geht um eine Umprogrammierung des ganzen Menschen. Das Wort des Glaubens ist in der Lage, dich vom Loser zum Sieger zu machen. In einem Moment. Weil alles fängt hier an. Dazu ist es wichtig, dass du beständig im Wort bist und dass das lebendige Wort beständig auf dich einwirken kann. Das ist wie eine radioaktive Strahlung, allerdings eine von denen, die positiv wirkt. Stell dir vor, es gibt das Negativ, das Umgekehrte von radioaktiv. Gibt es wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Physiker oder Chemiker, aber stell dir vor, es ist eine Strahlung, wo du weißt, je länger du dich dieser Strahlung aussetzt, desto gesünder wird dein Körper. Desto verjüngt wirst du. Doch toll, wenn man ständig in dieser Strahlung aufhalten. Das Leben würde immer wieder verjüngt. So bezeichnet die Bibel sich selbst. Die zeigt, dass denen, die Gott nachfolgen, dass die verjüngt werden wie ein Adler. Immer wieder. Unser Körper mag alt sein, aber innen drin passiert was Wunderbares. Und wir wissen ja im Blick auf die Ewigkeit, das sind die 80, 90, 120 Jahre, die wir hier haben. Ein Augenblick in der Ewigkeit. Aber dann werden wir immer noch sein. Nicht nur so ein bisschen sein, dann werden wir eigentlich sein. Da geht's ab, Leute, ich glaube, dann fängt das Leben in vielerlei Hinsicht erst richtig an. Und bei allem, was wir hier in diesem Leben schon haben können, auch bei all den Segnungen, die Gott für uns bereithält, Wohlstand, Heilung und so weiter, lasst nie aus den Augen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, eine verlorene Welt zu retten und dann um die Ewigkeit zu unserem Herrn zu gehen, auf ewig zu leben, zu regieren und dort was auch immer zu tun. Ich bin sicher, uns wird nicht langweilig im Himmel. Unser Gott ist ein kreativer Gott. Wir werden dort Dinge tun können, die so tief zu uns passen, wie wahrscheinlich nichts, was wir hier jemals tun können. So, stell sicher, dass du dabei bist. Diese Strahlung des Wortes hat keine Nebenwirkung. Sie zerstört Tumore derart, die Angst und Verzweiflung in uns aufwachsen lassen, die uns versuchen klein zu halten. Wir wissen heute, 75-99% aller Krankheiten haben ihre Ursache in den Gedanken. Also wenn meine Gedanken in der Lage sind, Leben zu schaffen, Leben zu zerstören, dann sollten wir auf unsere Gedanken sehr, sehr gut aufpassen. Und vor allem die Art, wie wir sie denn ausdrücken. Erlauben wir den Gedanken, sogar Worte zu kreieren. Was sind das für Worte, wenn die Gedanken negativ sind? Das sind Worte der Angst. Und Worte der Angst kreieren neue Gedanken, neue Fantasien, neue Gefühle. Und es zieht einen immer mehr runter. Das Gegenteil sind Worte des Glaubens. Wenn du morgens aufwachst und dein erster Gedanke, dein erstes Wort, ist etwas, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ich sage, das wird ein wundervoller Tag, Gott. Anstatt, oh, mein Rücken tut weh. Das kann ja ein reales Gefühl sein, aber wem willst du nachgeben? Mit deinen Worten festigst du das, was ist, oder schaffst etwas, was noch nicht ist? Das ist nichts Neues, das habt ihr alles schon oft gehört. Aber wir können es vielleicht nicht oft genug hören. Dieses beständige Bleiben im Wort Gottes bewirkt schließlich, dass du Gottes Willen klarer erkennst als je zuvor. Ich muss die Bibel kennen, um nach der Bibel zu leben. Und entweder die Bibel ist mein Lebenskonzept oder ich habe ein anderes. Aber mix es nicht miteinander. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht zwei Konzepte miteinander mixen und hoffen, das Beste von beiden mitzubekommen. Es funktioniert nicht, das ist meine Beobachtung. Das ist oft gesehen, wie Leute das versucht haben. Esoterische Gedanken, biblische Gedanken oder humanistische Gedanken, biblische Gedanken. Das alles schön zusammengefasst und gucken, was dabei rauskommt. Es funktioniert nicht. Wenn die Krise im Leben kommt, brichst du weg. Weil es geht nicht um das Konzept alleine. Es geht um den Konzeptgeber hinter dem Konzept. Und wenn ich nur die guten Gedanken mitnehme oder das, was wir hier so vielleicht hören, dann ist das noch zu wenig. Ich brauche den Geber. Die Gaben sind gut, aber der Geber ist das Entscheidende. Weil im Moment der Krise brauche ich den Nachschub, wisst ihr? Von dem Geber, der muss dann in mir sein, mit mir sein. Wenn dann eine Krankheit kommt, der ist nicht da, dann falle ich in ein Loch. Dann merke ich immer, wo mein Konzept ist. Wenn ich aber dann weiß, und ich meine nicht nur, weil ich es mal gehört habe, sondern ich weiß, weil er in mir lebt, wenn das Leben hier zu Ende sein sollte, ist es nicht schlimm. Okay, ich werde ein paar Leute vermissen, aber die kommen mir hoffentlich dann auch nach. Es ist nicht das Tragische. Ihr wisst, ich habe keine Todessehnsucht. Ich glaube für ein langes Leben in Gesundheit und Kraft. Aber wenn das mal zu Ende ist, ich komme, ich bin dabei, ha, ich freue mich drauf. Aber ich muss das hier sicherstellen, in der Zeit, am besten in der Zeit, wo es dir gut geht. Stell sicher, dass du wirklich verbunden bist mit Gott, nicht nur mit einer guten Idee, nicht nur mit einem frommen Gedanken, nicht nur mit ein bisschen Religion. Das wird nicht tragen. In der Krise weißt du genau, wo du stehst. Vorher kannst du es hoffen. Oder kannst bewusst daran arbeiten, dass dein Stand stabil ist. Denn Krisen kommen, das gehört zu diesem Leben wie der Sauerstoff, den wir atmen. Das Wort Gottes mit seiner heilenden Strahlkraft hat drei Wege, um dich in dich hineinzukommen. Zum einen deine Augen. Du liest das Wort Gottes, du liest ein gutes christliches Buch, du liest gute Gedanken. Dann deine Ohren, du hörst all das, du hörst jetzt vielleicht gerade die Predigt oder du hörst es im Livestream oder du hörst eine CD oder du hörst irgendwo in der Zelle eine gute Andacht und merkst, wow, das Wort kommt rein und es bewirkt was. Das Wort bewirkt immer etwas, wenn du es wirklich aufnimmst. Und drittens dein eigener Mund, das ist der dritte Weg. Deine Augen, deine Ohren, dein Mund. Das ist deine Aufnahmemöglichkeit für das Wort Gottes. Und damit ist es deine Veränderungsmöglichkeit für deine Gedanken, für deine Gefühle, für dein ganzes Sein. Alles geht über diese drei Wege. Und nichts geht an diesen drei Wegen vorbei. Beobachte es mal. Jedoch bestimmst du nicht nur den Eingang, sondern du bestimmst auch die Geschwindigkeit, in der diese Strahlung dein Leben erreicht und beeinflussen darf. Ja, ja. Stell dir vor, du würdest eine Badewanne mit einer Pipette füllen wollen. So. Du würdest wahrscheinlich Jahre brauchen, ehe sie überlaufen würde, wenn nicht sowieso mehr verdunstet, gerade bei dem Wetter, als da überhaupt drin bleibt. Vielleicht wird das eine endlose Sache sein. Wenn du jedoch einen Feuerwehrschlauch, so ein richtiges schönes B- oder C-Rohr da reinlegst und dann drehst du mal wenige Minuten auf, dann ist die Wanne ganz schnell überlaufen voll. Und das ganze Badezimmer wahrscheinlich auch. Ich beobachte, dass viele Christen den Hahn täglich ein paar Minuten aufdrehen und beschäftigen sich dann den ganzen Tag mit anderen Dingen. Ich meine nicht die Dinge des Alltags. Wir gehen zur Arbeit, wir haben gewisse Dinge, die einfach getan werden müssen, die Routine des Alltags, die meine ich gar nicht, sondern ich meine die Dinge, die im Glauben rauben. Die von den Aussagen des Wortes Gottes ablenken oder durch anschauliche Sünde den aufgebauten Glauben, die Hoffnung zerstören. Ich nenne da mal als Beispiel Soaps, neuer Ausdruck für Fernsehserien der leichteren Weise. Mir sind heutzutage keine aktuellen Soaps bekannt, ich habe ein paar reingeguckt, die das Wort Gottes nicht permanent unterminieren. Mit den Werten, die sie leben, mit den Worten, die gesprochen werden. Allein die beiden Dinge reichen schon. Selbst wenn auch lustige Dinge dabei sind, tolle Schauspieler dabei sind. Was machen Dinge, die wir uns anschauen, mit unserem Glauben? Unterstützen oder zerstören? Die wenigsten sind neutral. Es gibt ältere Soaps, die unterstützen den Glauben. Die gucken wir mit unseren Kindern gerne an, haben wir auch darüber gepredigt. Wardens, kleine Farm und einige andere Dinge, die die Glauben tatsächlich aufbauen können und Werte unterstützen. Aber viele tun das nicht. Und ich frage euch, ihr guckt das Zeugs, was macht es mit eurem Glauben? Unterstützt es oder fangt ihr an? Wisst ihr, in so manchen Soaps ist Ehebruch vielleicht normal. Ja, man hat halt mal einen Freund und schläft dann auch mit dem. Das wird dann auch so angedeutet und dann ist es gut. Das erste Mal stört das einen noch. Ah, das ist aber nicht in Ordnung. Naja, dann nach der 10., 15. Teil oder nach der zweiten Staffel, dann ist es halt normal. Ist nicht so schlimm, wir wissen ja, dass das kommt. Und die dritte Stufe ist dann die, dass ich es akzeptiere. Und sogar in mir andere Bilder aufbaue, als die, die ich eigentlich in meinem Glauben hatte. Und dann kommt vielleicht irgendwann eine ähnliche Situation wie in diesen Soaps. Und ich werde das Falsche tun. Vielleicht meine Ehe ruinieren oder meinen Glauben verraten oder mich selbst zerstören. Also ihr merkt, das sind kleine Dinge, die gar nicht so schlimm sind an sich. Aber wie bei allem ist immer Gift die Konzentration. Je mehr von üblen Sachen ich in mein Leben reinlasse, desto mehr verändert es mich. Und die Frage ist, willst du das? Oder wie stark ist dein Gegenpol? Wie viel Zeit beschäftigst du dich mit guten Dingen? Wir können über Musik reden. Es gibt viele Musik heute, da sind die Texte nicht nur wertlos, sondern machen sich über Gott lustig. Okay, will ich das wirklich hören? Obwohl mir vielleicht der Sänger gefällt oder die Art der Musik gefällt. Möchte ich das? Das ist deine Entscheidung. Je mehr der alten Lieder, die ich so mag, je mehr ich in die Texte reinhöre, desto weniger mag ich sie noch. Früher bei getanzt in der Disco, easy und so. Ne? Und jetzt merke ich, ah, was singt der da eigentlich? Nee. Also das möchte ich gar nicht mehr hören. So, dieser Prozess darf ja auch weitergehen. Es muss ja nicht alles am selben Tag verstanden sein. Aber sei mal aufmerksam. Was macht es mit dir? Oder Nachrichten. Wir können viel über Nachrichten reden. Was sind es wirklich die Dinge, nach denen ich mich richten möchte? Die Information, möchte ich wirklich Information stehen zu diesen Infos? Sind das solche Infos, die diesen Wert haben? Man weiß heute, dass du heute einer Tagesschau mehr negative Nachrichten aufnimmst, als unsere Vorväter in ihrem ganzen Leben zu hören bekommen haben. Was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Gedanken? Nichts gegen Nachrichten. Nachrichten sind in Ordnung, guck dir Nachrichten an. Aber was macht es mit dir? Und welchen Wert haben diese Nachrichten? Die späte Vera Birkenbeil hat gesagt, sie hat immer die Nachrichten aufgenommen und hat sich dann die Dinge rausgeschnitten, die positiv waren, den Rest hat sie sich gar nicht angeguckt. Was du aufnehmen und dann kannst du vorspulen, wenn das Zeug kommt, wo du sagst, ich kann es eh nicht verändern, weil was habe ich von einer Nachricht, die ich nicht beeinflussen kann, wenn sie negativ ist? Sie zieht mich vielleicht runter oder sie macht mich sogar, was fast noch schlimmer ist, sie macht mich gleichgültig. Na nee, gut, verhungern Kinder in Afrika, ich kann es nicht ändern. Was macht diese Nachricht? Nichts Gutes. Also spule ich sie vor oder tue was dagegen? Kann ich was dagegen tun? Preis sei Gott, dann tue ich es. Und wenn nicht, was hat sie für einen Wert für mich? So ganz nebenbei. Ich hoffe, die Gedanken überfordern jetzt nicht, aber ich finde es spannend, mal so darüber nachzudenken, was macht es mit meinen Gedanken, was macht es mit meinem Glauben? Oder Tageszeitung. Ja, es gibt Leute, die verbringen da eine halbe Stunde jeden Tag mit der Tageszeitung. Das kann interessant sein, vielleicht brauchst du es auch vom Berufswegen. Aber wie viel von diesen Nachrichten sind es wert, sie zu lesen? Ja, okay, die Todesnachrichten, damit ich weiß, wer für meine Freunde noch da ist. Frag dich doch mal diese ketzerigen Fragen, die ich euch heute stelle. Ist es wirklich meine Zeit wert? Meine Lebenszeit ist begrenzt. Und ich habe mich mal entschieden, dass ich auf meine Zeit sehr viel mehr aufpasse, als schon auf mein Geld. Geld ist vermehrbar, meine Lebenszeit ist begrenzt. Irgendwann fällt der Hammer. Ich habe pro Tag 24 Stunden, keine Minute mehr. Meine Bundeskanzlerin hat genauso viel Zeit wie ich. Und offensichtlich nutzt sie die Zeit gut, weil sie tut in dieser Zeit eine Menge Sachen. das kann mir doch was lehren, oder? Ich kann doch mit meiner Zeit auch mehr erreichen, wenn ich weniger vom Fernseher hänge oder weniger vor anderen Medien, die nicht wirklich einen Wert besitzen in sich und auch nicht, was ich darin tue. Wobei wir auch gute Dinge tun können mit den Medien, Gott sei Dank. Ja, wenn ich meinem Glauben ein klares Bild der Hoffnung geben muss, zum Beispiel bei einer Krankheitsdiagnose, dann ist vielleicht kein Star, wenn ich es brauche. Und wir wissen alle, in der Krankheitszeit Hoffnung aufzubauen, ist viel schwieriger, als sie vorher aufzubauen. Und viele verpassen den Moment vorher, kommen in eine Krankheitssituation, sterben relativ früh, obwohl sie Jesus kannten, weil sie nicht vorbereitet waren. Sie waren so gefüllt mit allem Möglichen, aber nicht mit dem Willen des Herrn und der Klarheit, dass Gott für sie Gutes hat. Und dann endet es manchmal zu früh. Kommen auch im Himmel an, wenn sie Gott lieb haben, aber vielleicht einfach zu früh. Ich möchte nicht, dass Gott mir sagt, du bist noch gar nicht dran. Was machst du schon hier, wenn ich oben ankomme, wisst ihr? Ich möchte, dass er sagt, oh, du hast aber gewartet. Ich habe das Leben ausgekauft, wie Paulus das sagt. Es ist wie wenn ein Föhn über die paar Tropfen Wasser in der Wanne gehalten wird, weißt du, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Die verdunsten. Da bleibt dann nichts übrig. Die Deutschen verbringen 4,5 Stunden durchschnittlich mit Medien jeden Tag. Nicht beruflich, sondern 4,5 Stunden. Einige Altersgruppen, die Älteren sogar noch mehr. Andere sagen 9 Stunden insgesamt, wobei dann auch Radio mit drin ist. Überleg mal, 9 Stunden prasseln Dinge auf mich ein. Alle möglichen Dinge. Gedanken von allen möglichen Menschen, die in der Regel mit Gott nichts zu tun haben. Und dann habe ich morgens vielleicht 5 Minuten mit dem Herrn. Ich lese kurz mein Andachtsbuch oder meine Herrnhuter Losung oder vielleicht sogar ein ganzes Kapitel in der Bibel. Vielleicht bete ich noch ganz kurz. Und dann gehe ich in den Tag hinein und werde vollgeströmt mit all dem, was mir da begegnet, Gutes wie auch Schlechtes. Und dann wundere ich mich, dass abends von meinem Glauben eigentlich nichts mehr zu sehen ist. Die Badewanne ist leer. Die paar Tröpfchen von morgen sind alle längst verdunstet. Ist es da ein Wunder, dass kaum ein Christ hierzulande Durchbrüche im Glauben erlebt? Ein Deutscher liest im Durchschnitt 10 Minuten am Tag in einem Buch von den 9 Stunden Medien. Und ich sage nicht, dass die Bücher jetzt die richtigen sind. Shadows of Grey und so, was gerade heute gelesen wird, ist nicht unbedingt das glaubensaufbauende Buch. Richtig? Müsst ihr nicht wissen, was das ist. Ich habe es auch nicht gelesen. Sparen wir uns manche Dinge. Das sind also kaum Bilder der Hoffnung. Die verschwinden genauso schnell, wie sie entstehen. Mit anderen Worten, der Glaube weiß gar nicht, wo er hin soll und noch weniger, was er ziehen soll. Wir reden ständig über den Glauben, aber er hat keinen Anhänger dran. Er fährt in der Gegend rum. So wie die Eisenbahn, wie heißt das? Wille 13. Wie heißt die Insel? Die Emma, genau, auf der Lummerlandinsel, genau. Dankeschön, ist er doch. Klasse. Die fährt auch immer irgendwie im Kreis rum und hat auch nicht so richtig ein Ziel. Die Insel ist ja einfach nur rund und besucht dann den König. Ja, wer kleine Kinder hat, wisst ihr, was das ist. So, also das Navi der Hoffnung hat nichts, es funktioniert nicht. Es orientiert sich nämlich nur nach den Satelliten dieser Welt, anstatt nach denen Gottes. Und wenn ich dann tue, was alle tun, werde ich auch nur das haben, was alle haben, obwohl Gottes Plan für mich ein ganz anderer gewesen ist. Und das finde ich dann so traurig. Ich habe das in meinen 25 Jahren als Pastor so oft gesehen, dass kostbare Geschwister einfach ihren Glauben nicht gepflegt haben und dann in Krisen kamen, wo sie buchstäblich untergegangen sind, obwohl es wirklich Wege gegeben hätte. Hätten sie Glauben bewahrt für diesen Moment. Andere habe ich gesehen, die das gemacht haben und die sind durch diese Zeiten durchgekommen und sind stärker daraus hervorgegangen, als sie reingegangen sind. Einige von denen sitzen jetzt hier. Einige sind meine Helden, die hier sitzen. Ich habe euch gesehen, ich war an eurer Seite zum Teil, habe das mitbeobachtet, wie ihr durch die Krisen des Lebens gegangen seid. Auch meine Frau und ich, wir sind durch einige dieser Krisen gegangen. Und wir wissen, wir wären heute nicht mehr hier, wenn unser Glauben nicht vorher gepflegt worden wäre. Okay, 2. Punkt für heute. Das ist dann meine Lebensweisheit Nummer 11. Demut und Dankbarkeit, das göttliche Duo. Johannes 8. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Lasst uns festhalten, dass es immer die erkannte Wahrheit ist, die frei macht. Es gibt Leute, die wedeln mit der Bibel rum, ja, die Wahrheit macht frei. Du kannst in der Bibel ja alles Mögliche drinstehen haben, ohne es zu wissen oder noch schlimmer, ohne es zu glauben. Aber die Wahrheit, die ich erkannt habe, vielleicht hast du jetzt gerade über das Bild Glaube, Hoffnung einen ganz neuen Gedanken mitgenommen, dann greif ihn, halt ihn fest, weil dieses Bild kann dein Leben verändern, für die Zukunft maßgeblich. Die erkannte Wahrheit macht frei. Die innere Haltung, mit der ich Wahrheiten der Bibel betrachte, wird immer förderlich oder hinderlich sein, die Wahrheit in ihrem ganzen Umfang zu erkennen. Eine Haltung der Dankbarkeit öffnet die Augen und erkennt leicht. Wir haben in Deutschland eine vorherrschende Haltung der Kritik. Das werdet ihr überall beobachten. Überall. In den Kirchen genauso wie in der Politik, wie in den Arbeitsstellen. Die Leute gehen immer erstmal vom Negativen aus und sind fokussiert, Schwächen und Fehler zu finden, anstatt mit dankbarem Herzen zu kommen und sagen, danke dafür, danke dafür. Wer geht zu seinem Bürgermeister und sagt, danke, dass du das Amt hier machst, sogar noch ehrenamtlich. Das ist fantastisch. Aber was glaubt ihr, wie viele hingehen, um sich zu beschweren über dies und über dies? Das ist eine Haltungsgeschichte. Deutsche haben einen Haltungsschaden, das war alle. Und wir sind gerade dabei, bei uns hier, würde ich sagen, so diesen Haltungsschaden zu korrigieren. Ja, wir lassen uns von unserem, wie heißt es, Chiroplastiker oder Chiropraktiker, ja, wir lassen uns gerade von Gott so ein bisschen einrenken und erkennen wieder, dass Dankbarkeit das ist, was Gott für uns vorgesehen hat. Und pass auf, da gibt es einige sehr bemerkenswerte Schriftstellen. Philipper sagt, Paulus im Philipperbrief, Philipper 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Das heißt nicht die meiste Zeit. Freut euch, Ausrufezeichen. Eure Sanftmut lasse. Das piepst wieder, ja? Letztes Mal hat es so besser geklappt, wo ich es versteckt habe. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. In meiner Tageszeitung steht davon gar nicht so viel. In den Nachrichten kommt da auch nicht so viel von vor, von dieser Qualität von Gedanken, von Informationen. Ich wiederhole nochmal. Was wahrhaftig, was ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Darüber sollen wir uns nachdenken, sagt Paulus. Da beschäftigt euch mit, da lasst eure Gedanken ständig rumkreisen. Stell dir vor, du würdest ständig darüber nachdenken, wem kann ich heute was Gutes tun? Anstatt nur, boah, wie gebe ich dem jetzt eine Antwort, die er richtig verdient hat, auf das, was er mir gestern gesagt hat. Überleg doch mal, unsere Gedanken würden darum drehen, boah, über wen kann ich jetzt danken? Bevor ich abends einschlafe, habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, über drei Dinge nachzudenken, über die ich dankbar bin von diesem Tag. Mit den Gedanken möchte ich mit Gott einschlafen und sagen, Gott, ich danke dir für. Dann denke ich da kurz drüber nach und in der Regel bin ich eingeschlafen, bevor ich beim dritten Punkt nur annähernd fertig bin. Weil der Friede Gottes, der höher ist als Vernunft, kommt dann in mein Herz. Der ist gekoppelt an diese Bibelstelle, an das, was ich wirklich in meinen Gedanken bewege. Bin ich ständig nur um Sorgen, kann mich um Sorgen drehen, kenne ich auch. Oh, du schläfst so schlecht. Wie wird das morgen sein? Wie wird das Gespräch ausgehen? Wie wird der Termin sein? Wird die Gehaltserhöhung durchgehen? Boom, 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 boom. Und das kann dich zermürben. Aber es verändert ja nichts, oder? Diese Sorgen verändern nichts. Und damit sind Sorgen unnütz. Ich lebe seit 15 Jahren Sorgen und angstfrei. Ich sagte, das ist das beste Leben, was ich je hatte. Die klopfen immer wieder an, versuchen natürlich Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich dachte im Moment mal, meine Bibel sagt, ich soll Sorgen und Angst verlegen. Weil Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf mich. Das mache ich dann nämlich. Ich nehme dann wirklich meine Sorgen und stelle mir vor, ich werfe die gerade jetzt auf meinen Herrn. Und dann lasse ich sie auch da. Und ich sage, ich kann die eh nicht tragen. Ich zerbreche drunter. Nicht für mich gemacht. Ich bin gemacht für Liebe, nicht für Angst. Du auch? Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also er sagt dann noch zum Schluss, ihr seht ja, dass ich das auch tue, also macht es mir doch einfach nach. Das sage ich euch genauso. Ihr könnt mich auch beobachten. Ihr werdet das in meinem Leben auch beobachten. Immer und immer und immer. Nicht nur, aber immer öfter. Ich arbeite da auch hart dran, diese Mentalität zu haben und mich mit dem zu beschäftigen, was gut ist. Mein Gottes Wille für dich ist Freude, Friede und Sorgenfreiheit. Vielleicht hat es doch noch jemand für sich zu nehmen. Also Amen heißt, ich nehme das für mich. Okay, das ist
ja
heißt das. Ihr könnt doch ja sagen, müsst nicht Amen sagen. Ihr könnt sagen, ja, nehme ich mir. Gottes Wille für dich ist Freude, Frieden und Sorgenfreiheit. Ja. Und Gottes Wegen dorthin, der geht immer über Gebet mit Flehen und Danksagung und einen Fokus auf das Gute. Diese beiden Dinge, die müssen wir bewahren, die dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Weil die Bibel sagt, nur Güte und Gnade soll dir folgen dein Leben lang. Im Psalm 23 steht das schon. David hat das schon erkannt. Als Hirte schon. Der wusste, das ist eigentlich das Normale. Das sollte mir folgen. Alles andere ist nicht wirklich für mein Leben gebaut. Deswegen geben wir das direkt ihm. Er kann mit allem umgehen. Er ist klasse. Die Neues Leben-Übersetzung sagt den Vers 8, Philipper 4, 8 so. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt mal an die Fernsehsendung von letztem Abend. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Boah, das ist ja jetzt, Pastor, also jetzt hast du aber echt eine Revolution hast du davor, oder was? Ja, ich glaube schon, dass es darum geht. Manch einer braucht eine Revolution, um sein Leben in die Bahn zu bringen, wo der Zug fährt, wisst ihr? Der fährt nicht automatisch da lang, nur weil du irgendwann mal Jesus dein Leben gegeben hast. Du sorgst für deine Gedanken. Du bestimmst. Für Gott ist das Höchste, was er uns gegeben hat, unseren freien Willen. Den nimmt er nicht von dir. Auch nicht als Christ. Er erwartet, dass du deinen Willen einsetzt. Und er möchte deinen Willen füllen sogar mit seinen guten Dingen, die er hat. Vieles von dem, was du heute von Herzen willst als Christ, ist von ihm. Obwohl du denkst, es wäre dein Wille. Und je mehr du mit ihm verbunden bist, desto klarer ist es. Ganz nebenbei. Im Psalm 50 steht, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Könnte das heißen, wir waren ja heute Morgen schon mal im Umkehrschluss, dass, wenn ich Gott keinen Dank opfer, am Tag der Not es anders läuft? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten. Ich meine, der Tag der Not ist, kannst du jetzt vieles einsetzen, was für dich eine Not darstellt. Ich möchte, dass wenn dieser Tag der Not mal vorbeikommt, dass ich sage, übrigens Gott, Tag der Not. Oder David nannte das Todestal. Und dann kommt er, nimmt sein Stecken und Stab, verscheucht alles, was vor mich kommt, um mich anzugreifen, bahnt mir meinen Weg zur nächsten grünen Aue. Das ist das Bild, was die Bibel uns gibt. Aber habe ich keinen Dank geopfert, ist mein Sinn negativ, dann werde ich in den Tag der Not vielleicht sogar gar nicht zuerst zu Gott gehen. Ich werde dann erst alles Mögliche versuchen, so wie man es halt so als Deutscher macht. Man macht, man schafft. Und dann komme ich immer tiefer in den Mist rein, so wie wenn man im Treibsand steckt, ne, sich mehr bewegt, desto tiefer sinkt man. Und dann ganz zum Schluss, der Kopf guckt noch raus, sagt man vielleicht nur kurz, ach Gott! Wäre doch schade. So, gib dem Troubleshooter Dank einen festen Platz, denn das ist er. Dank ist viel mehr als nur eine nette Einstellung. Dank ist ein Troubleshooter. Der holt dich aus den Schwierigkeiten raus. Ja, wie das denn? Beobachte doch mal Menschen, die in Schwierigkeiten kommen. Guck dir die an, die diesen Dank wirklich leben und die machen, was alle machen. Die einen bekommen, was alle bekommen und die anderen, die werden völlig unfair behandelt von Gott. Die bekommen viel mehr. Ja, so ist er. Er liebt es, wenn wir seine Gebote halten und er liebt es, danach zu handeln. So entscheide dich dafür, immer vom Besten auszugehen. Das habe ich als junger Unteroffizier schon gelernt auf der Unteroffizierschule. Immer vom Besten ausgehen. Ja, aber was der gesagt hat, geh vom Besten aus. Vielleicht hast du noch nicht alle Informationen. Wenn du wüsstest, dass das und das. Ja, aber wie der mich angeguckt hat. Ich hatte gerade ein Augenproblem, was weißt du? Geh doch mal einfach vom Besten aus. Stell dir vor, du wärst die andere Person und du hättest nichts Böses gemeint. Was könnten die Gründe sein? Und auf einmal kreisen deine Gedanken um Ausreden sozusagen für den, der scheinbar schlecht gehandelt hat. Und du bekommst Gnade und Liebe bricht sich Bahn. Und du siehst ihn auf einmal mit einem ganz anderen Gesicht. Ich habe mich geärgert bei der Konferenz. Wie gesagt, wir haben ja am ersten Tag 2 Stunden angestanden, um einfach nur ein paar gute Plätze zu kriegen. Und am nächsten Tag immer 1 Stunde morgens schon früher anstehen. Und dann hatten wir einen guten Platz. Ich hatte so einen Platz, so wie im Kino da oben, der, wo jetzt keiner sitzt. So neben zwischen Michael und Manfred. Wo man die Beine ausstrecken konnte. Es war so ähnlich so eine Bestuhlung wie hier, eine große Konferenzhalle, so eine Stadthalle. Und man hat kaum Platz für die Knie gehabt. Und ich habe immer gerne lange Beine und ich habe den Platz erobert. Ja! Und dann saß ich da, mache meine Beine schön breit, genieße die Predigt, dann setzt sich doch jemand direkt vor mich auf die Treppe. Ich habe beobachtet, im ganzen Raum, 2000 Leute, saß niemand auf der Treppe, nur dieser Mann bei mir, am obersten Platz im ganzen Kolosseum. Und ich war so versucht, mich zu ärgern. Ich dachte, wie mache ich das jetzt? Ich trete ihn so ein bisschen, dass er merkt, das stört meinen Fuß. Wisst ihr, was der Herr dann gesagt hat? Ich guckte ihm so von hinten auf den Kopf, er hat nicht mehr so viele Haare, war so irgendwo Mitte 50. Und der Ärger war zuerst da und dann kam auf einmal ein anderer Gedanke. Stell dir vor, das wäre dein Raphael in ein paar Jahren. Oh. Das hat die ganze Sicht vollkommen verändert. Ich habe meinen großen Bub da sitzen sehen. Ja, okay, fast 60 Jahre, aber immer noch mein Bub. Und der hat bestimmt irgendeinen Grund, dass der da sitzt. Das war mir gerade mal egal im Moment. Und da habe ich mal mit Liebe auf den Mann runtergeguckt. Habe meine Beine dann so nach links ausgelagert. Das ging ja auch irgendwie. Und der blieb dann auch fleißig den ganzen Tag da sitzen. Alle Veranstaltungen. Und irgendwann in der Veranstaltung, in der zweiten, glaube ich, haben wir uns so kurz unterhalten. Hat sich mir dann vorgestellt, das ist der John. Dann habe ich realisiert, dass er neben seiner Frau saß. Seine Frau, das hat man nicht gesehen die ganze Zeit, saß auf dem Stuhl, also auf dem letzten Stuhl, und er saß auf dem Boden daneben, neben seiner Frau. Und in der dritten Veranstaltung, irgendwie ist da wohl einer verschwunden, dann konnte er sich daneben setzen, dann hatte ich dann auch meine Freiheit. Und ich sage, vom Negativen ausgehen, was für ein böser, egoistischer Mann, der meinen Fußraum eingrenzt. Und dann zu sagen, hey, was wäre das, wenn das mein Junge wäre? Wie guckt Gott den Mann an? Das war es doch, worum es ging. Gott sah seinen Jungen da, der auch auf die Konferenz gefahren ist, der Kosten und Mühe auf sich genommen, da zu sein und der da zu seinem Wort sitzen wollte und wenigstens auf der Treppe auch vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit suchte, was auch immer. Er saß da und die ganze Sicht war anders. So, was ist deine Sicht von den Leuten, die dich ärgern? Hast du jemals so gedacht, was wäre, wenn das dein großes Mädchen, dein großer Junge wäre? Als Eltern ist es gar nicht so schwer, sich das vorzustellen. Vor allem, wenn man die Kinder wachsen sieht. Man sieht vielleicht ein Spiegelbild ein bisschen jünger. Man kann sich vorstellen, wie dann die in 20, 30 Jahren aussehen. Und wie würde man sich wünschen, dass andere... Wie würde man sich wünschen, dass andere mit ihnen umgehen? Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder, wenn sie 60 und 70 sind, auch noch geachtet und geehrt werden und respektiert werden und mit Liebe behandelt werden. Auch wenn sie vielleicht einen Fehler machen. Oder ist Gott schlechter als ich als Vater? Er sagt, das sind alles seine Kinder. Und wie gehen wir manchmal miteinander um? Ist dir aufgefallen, wie oft Paulus schreibt, dass wer seinen Bruder nicht liebt, Gott hasst? Wir kriegen es ja manchmal hier schon nicht hin, hier in unseren Reihen, einander so zu behandeln, als ob wirklich wert und wichtig wäre, der Mensch, der vor uns sitzt, neben uns sitzt. Wir sehen ja nur die Schwächen, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er vielleicht immer noch raucht oder dies oder jenes Makel hat. Aber ist es wirklich so, ist es das wert, dass ich jemanden anders behandle, weil er noch nicht da ist, wo ich vielleicht schon sein darf, wo ich vielleicht ganz andere Schwächen habe, die derjenige gar nicht hat? Andere nach den eigenen Stärken zu beurteilen, ist so leicht und es ist so unfair. So richte andere niemals. Wir müssen manchmal Leute beurteilen, das gehört manchmal einfach dazu, aber nicht zu verurteilen. Wir müssen nicht alles gutheißen, was jeder tut, das natürlich nicht, aber verurteilen ist was anderes. So beginne deine Gebetszeit doch einfach mal mit Danke sagen und beende deinen Tag, indem du noch vorm Einschlafen für drei Dinge Danke sagst. Diese beiden Dinge können eine kleine Übung sein, die dein Leben verändern und die Erleichterung bringen und dir eine neue Sicht bringen. Nimm dir vor, deinem Ehepartner jeden Tag für verschiedene Dinge zu danken. Probier es doch mal damit. Oder wenn du noch zu Hause wohnst, deine Eltern. Oder einem Freund oder einem Kollegen. Für Dinge zu danken, die ja selbstverständlich sind. Und hast du deinem Mann das letzte Mal dafür gedacht, dass er Geld nach Hause bringt? Und deine Frau das letzte Mal, dass sie dein Haus, dass sie den Rücken frei hält, die Kinder versorgt den ganzen Tag über und all das ein Haushaltsgeschäft macht, was ansteht. Diese kleinen Dinge werden so oft vernachlässigt. Aber die machen doch das Leben aus. Warum soll ich jemandem nur Danke sagen, wenn er Geburtstag hat oder irgendein Jubiläum da ist? Wie erbärmlich wäre das? Wie arm wäre das Leben, wenn das alles wäre? Wir haben jeden Tag Grund zur Dankbarkeit. Thomas hat es eben in seiner Andacht kurz gesagt. Wir leben in einem Land, wo wir jeden Tag 10.000 Gründe hätten, Danke zu sein. Einfach nur dafür. Selbst wenn wir Hartz-IV-Empfänger wären. Wie würdest du finden, die 10.000 Gründe? Nimm keinen Gefallen als Selbstverständlichkeit hin.
sondern lerne gerade für diese alltäglichen Segnungen Gott und Menschen zu danken. Wir versuchen das unseren Kindern beizubringen. Wir versuchen unseren Kindern beizubringen, dass sie nach jedem Geburtstag, jedem, der ihnen was geschenkt hat, nochmal eine E-Mail schicken. Einfach nochmal ein Dankeschön, nochmal eine Wertschätzung rausgeben. Damit es nicht einfach, ja, ich habe mein Geschenk, ich habe es ja verdient und das war's. Wir können lernen, eine Kultur der Dankbarkeit zu entwickeln. Wenn du zum netten Essen eingeladen worden bist, warum schreibst du nicht am nächsten Tag nochmal ein kleines Dankeschön, wo du dich gefühlt hast und wie sehr du das genossen hast? Das sind Kleinigkeiten, die das Leben ausmachen und die Liebe ausdrücken. Okay, ich muss jetzt ein bisschen schneller. Der dritte Punkt für heute, das Prinzip der Ehre. Als Iris das Korrektur gelesen hat, sagt sie, wie? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Wir haben ganze Bücher darüber gelesen. Es gibt so, so viel darüber zu sagen. Aber ich möchte es wenigstens anreizen, weil es für mich ein ganz wichtiges Lebenskonzept geworden ist, ein Teil meines Lebenskonzepts. Erstens, behandle andere, wie du selbst behandelt werden willst. Respektvoll, liebevoll und fair. Zweitens, gehe immer vom Besten aus. Und ja, das erfordert Liebe und das erfordert Risikobereitschaft und Vertrauen. Weil nur wenn du anderen erlaubst, dich verletzen, wird Vertrauen entstehen und wachsen. Und ja, andere werden dich verletzen. Das bleibt nicht aus. Das ist Teil des Lebens. Und ich habe andere schon verletzt. Aber bleib nicht dahinter zurück, dass du sagst, dann vertraue ich einfach nicht mehr. Denn dann ist das Leben vorbei. Vertrauen ist eine unserer Hauptenergiequellen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und wenn niemandem mehr vertrauen, ist das Leben vorbei. Freude findet nämlich keinen Plan mehr. Wir sind gemacht auf Gemeinschaft hin ausgelegt. Du kannst nicht eine Insel sein. Du brauchst andere, die dich segnen, andere, die dir auch mal sagen, wo du falsch liegst. Das ist wichtig. Drittens, reflektiere Gottes Großzügigkeit und Gunst. Wenn du das Beispiel von vorhin nimmst und du siehst andere Menschen, fremde Menschen, Menschen, die nicht mal Jesus nachfolgen, als Söhne und Töchter des höchsten Königs, wirst du sie anders behandeln. Du wirst nicht nur 30 Cent Trinkgeld geben, wenn du dein Eis bezahlst. Du wirst respektieren, du wirst sagen, wow, dieser Mensch hat mich gerade bedient. Dieser Mensch hat vielleicht einen niedrigen Lohn für sein Ganzes, aber weil ich hier bin, möchte ich Gottes Großzügigkeit hier ausdrücken. Dann gibt es mal einen Zehner oder auch mal 20er Trinkgeld dabei. Für ein Eis? Ja, für ein Eis. Für ein anderes Essen? Das ist kein Gesetz. Aber wenn du anfängst, andere so zu betrachten, wie Gott sie betrachtet, dann kannst du sie nicht mehr so behandeln wie bisher. Dann kann dir nicht mehr alles egal sein. Wir können nicht die ganze Welt verändern, aber ich kann meine kleine Welt verändern. Ich kann den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, ein Segen sein und kann ihnen so ein bisschen von der Großzügigkeit Gottes zeigen, die er mir doch ständig gibt, die er dir ständig gibt. Keiner von uns bekommt das, was er verdient. Sonst wären wir alle nicht hier. Wir bekommen viel, viel mehr. Das nennt sich Gnade, unverdiente Gunst. Davon leben wir, oder? Ich habe nicht verdient, wer ich bin, was ich habe, was ich kann. Ich bilde mir gar nichts ein auf irgendwas. Ich weiß, er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann weiß ich, der Folgeschritt ist der, ich bin verantwortlich, seine Güte weiterzugeben. An Menschen, die in meiner Umgebung sind. Einige werden sich vielleicht sogar bekehren. Allein dadurch, dass sie merken, boah, der nimmt mich ja als Person wahr, nicht nur als Bedienstete oder als Bedienung oder als Putzfrau oder als was auch immer, mit wem du zu tun hast. Und andere werden sich vielleicht nie bekehren, aber sie werden ein Stück weit schmecken, wie Gott wohl sein muss. So anders, als Religion ihn darstellt. Überlege stets, wie du andere segnen kannst und nicht, was andere für dich tun können. Ein ganz neues Denkmuster für viele. Wie kann ich andere segnen? Nicht, was kann ich noch bekommen? Die Deutschen haben die Nebenmentalität. Wo kann ich vom Staat noch mehr Geld rausreißen? Wie kann ich noch ein paar Geschäfte mehr machen? Das ist nicht die Art, wie Gott denkt. Wenn Gott meine Quelle ist, da haben wir darüber gesprochen, erinnert euch? Dann brauche ich mich um die Dinge gar nicht mehr so zu kümmern. Dann geht es vielmehr darum, dass ich treu bin mit dem, was er mir schon gegeben hat. Und wenn ich das bin, weiß ich, der Nachschub ist da. Das ist nicht ein Problem. Gott braucht nicht meinen Arbeitgeber, um mich zu segnen. Er kann 10 andere schicken. Und das tut er auch. Er tut diese Dinge, tatsächlich. Das ist ein spannendes Leben als Christ. Ich könnte euch viel erzählen darüber. Und mein vierter Unterpunkt, an der Freiheit des Anderen kommt keiner vorbei. Das ist der Titel eines Buchs von Reinhard Sprenger, das ich gerade lese. Die Hälfte des Buches lehne ich ab, die andere Hälfte finde ich fantastisch. Es gibt solche Bücher. Und dieses, was er über die Freiheit schreibt, das eine finde ich fantastisch. Und es ist genau der Weg, es ist genau der Punkt. Du kannst niemanden zu irgendwas zwingen, du sollst niemanden zu irgendwas hinmanipulieren, du sollst nicht mal jemanden zu irgendwas hinüberreden. Alles, was du tun kannst, ist überzeugen. Und das funktioniert am besten ohne Worte. Durch mein Leben. Guck dir mein Leben, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was er wiederum sagt. Er sagt, Vorbilder braucht keiner. Ich sage, Reinhard, hier irrst du. Vorbild und Jüngerschaft ist ein ganz elementarer Weg der Wertschöpfung und des Lernens. Und auch er ist nicht der, ohne viele Vorbilder gehabt zu haben. Aber wenn ich ihn mal treffen sollte, würde ich mit ihm mal darüber reden. Ein spannendes Thema. Nur wenn du jemandem erlaubst, Nein zu sagen, ist sein Ja wertvoll. Und nur wenn du dem anderen Mentorin genossen. Klar, ich werde keine Veranstaltung versäumen. Und ich glaube, ich war der Einzige, der nie gefedert in 5 Jahren. Das war mir wertvoll. Ich hatte die Freiheit, wegzubleiben. Es gab keinen Druck, kein irgendwie schlechtes Gewissen und all das. Sondern, ey, das war ein Vorrecht, dabei zu sein. Warum sollte ich da nur einmal fehlen? So. Denk selbst an dich. Wo bist du am liebsten? Leute, die dich so behandeln, ziehen dich an. Ich fasse es zusammen. Das Bild der Hoffnung ist entscheidend. Darum frag dich, und das ist mir das Allerwichtigste, dass du das heute mitnimmst, was ist tatsächlich dein Bild der Hoffnung? Und frag dich dazu, solange es dir gut geht, und wart nicht. Wart nicht, bis du es brauchst. Entwickle es jetzt und behalte es bei. Demut und Dankbarkeit sind das göttliche Duo, die jedes Leben auf lange Sicht erfolgreich und gesegnet sein lassen. Hierüber könnte man Predigten halten. Uns sind Bücher geschrieben worden über Dankbarkeit. Es gibt einige hier im Raum, die das sehr gut leben. Mein Freund Siegfried ist für mich immer wieder eines der Musterbeispiele, wenn es um Dankbarkeit geht. Auch Marion, ist man denn hier? Und ich könnte jetzt einige einfallen, ja, aber ich will es nicht weitermachen, sonst fühlen sich welche abgelehnt, die ich gerade vergesse zu nennen. Aber ich sag mal, Siegfried ist so einer der wirklich der Dankbarkeitsvorbilder meines Lebens, wo ich immer wieder gucke, wie er mit Dingen umgeht und denke, wow, das ist so fühlt sich das richtig an. So muss es auch sein. Das ist gelebter Kolosserbrief. Und das Prinzip der Ehre wird uns stets mit Menschen umgeben, die in unserer Nähe sein wollen, weil sie hier Gottes Liebe und Bestätigung erleben. Es wird Menschen anziehen, sogar die gar nicht Christen sind. Die wird es einfach zu dir ziehen, wenn die sagen, hey, das ist ein feiner Mann, eine feine Frau. Da in der Nähe fühle ich mich wohl, da darf ich sein. Da zwingt mir niemand was auf, da gibt mir niemand ständig ein schlechtes Gefühl, wenn ich nicht so bin, sondern ich darf einfach sein. Und diese Anziehung, die üben wir aus, wenn wir Christus wirklich Raum geben, weil so ist er. Ja, er liebt uns so, wie wir sind und er liebt uns so, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Aber er lässt uns die Entwicklungsstufen selbst gehen und auch entscheiden. Wir können jederzeit sagen, stopp, Gott, ist mir gerade zu schnell oder mag ich gerade nicht. Er wird nicht die Peitsche rausholen. Er wird zwar da stehen und sagen, schade, weil da war was Schönes mit verbunden, aber gut, ist natürlich dann Vorrecht. Ich warte dann. So. Und wer das einmal richtig durchschaut hat, der wartet ja nicht mehr, weil der Herr hat ja ein Tempo, das wir alle gehen können. Ja, okay. Lass uns doch zusammenstehen, bitte. Ich gehe auf die Gefahr hin, dass hier doch noch jemand ist heute, der sagt, wenn jetzt das Gebäude hier einstürzt, wir alle tot wären, würde ich nicht meinem fröhlichen Pastor in den Himmel folgen, sondern wahrscheinlich würde ich an einem anderen Ort aufwachen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Und vielleicht hast du bisher auch schon dich hier wohlgefühlt und fandst das Christsein toll, aber nicht für dich. Oder zumindest nicht so. Richtig. So, ich habe eben das gesagt, wozu ich auch stehe. Ich will niemanden zu irgendwas drängen, niemanden zu irgendwas überreden. Was ich versuche, ist zu überzeugen. Und falls jemand heute hier ist, der sagt, das ist schon, was ich will. Und ich weiß eigentlich, dass es das Richtige ist, weil ich spüre Gottes Zeugnis in mir. Und das Schöne ist, wenn ich hier predige, predigt der Heilige Geist auf jedem Platz. Und die Predigt, die er hält, ist die wichtigere. Vielleicht betont er nur ein Wort oder einen Satz und du spürst in dir, das ist genau der Grund, warum ich heute Morgen hier bin. Manche Konferenz fahre ich für einen Satz. Und ich komme heim nach 4, 5 anstrengenden Tagen und sage, das war genau der Grund, das war es wert, das hat mein Leben verändert. Okay, ich frage jetzt mal in die Runde, ist jemand da, der sagt, heute ist mein Tag, ich will heute ganze Sache mit Gott machen, ohne Kompromisse, klar und sicher, dann zeig es mir einfach kurz. Okay. Dann möchte ich für die Livestream-Zuhörer noch sagen, wenn du das möchtest, oder Sie das möchten, dann bitte setzen Sie sich doch mit mir in Kontakt. Eine E-Mail an pastor@cclm.de. Ich würde gerne Ihnen noch was zuschicken, ein kleines Geschenk und persönlich für Sie beten. Vielen Dank.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.